Wir sind in der Psalmreihe, heute der Psalm 131. Ich lese in der Übersetzung von Jörg Zink. Herr, mein Herz will nicht Ansehen, nicht Macht. Meine Augen schauen nicht nach Ruhm und nicht nach Reichtum aus. Ich gehe nicht um mit großen Plänen und nicht mit Träumen über Dinge, die mir unerreichbar sind. Ich habe mein Herz stillgemacht vor dir. Und Frieden ist in meiner Seele. Wie ein gestilltes Kind, das bei seiner Mutter schläft. Wie ein friedlich gesättigtes Kind. So ist meine Seele still in mir. Ja, es ist gut für uns, die wir dem Herrn gehören, ihm zugewandt zu sein von nun an bis in Ewigkeit. Als hätte er deine Einleitung gehört, Roswitha, hat der Soziologe Joachim Habermas aber schon in den 2000er Jahren einmal bestimmt, was Menschen antreibt. Was ist es, was Menschen dazu führt, dass sie tun, was sie tun? Und Jürgen Habermas ist nicht irgendjemand. Professor aus Heidelberg für ein paar Jahre, 2001 Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, also schon jemand, auf den es sich lohnt zu hören. Und er gibt vier Dinge an, die uns motivieren, die uns antreiben, die dazu führen, dass wir das tun, was wir tun. Das erste, und alle vier sind gleichwertig, ist Ansehen. Mir ist wichtig, was andere von mir denken, so sagt jemand, dem Ansehen wichtig ist. Ich bin, was ich bin, in den Augen der anderen. Ich tue viel dafür, bei anderen gut angesehen zu sein. Und in meinem Inneren bin ich damit beschäftigt, was andere von dem halten, was ich tue oder sage. Bekomme ich nicht genug Ansehen oder gar Kritik, dann bin ich schnell verzweifelt. Nummer eins, Ansehen. Nummer zwei, Macht. Jemand, der auf Macht getrimmt ist, der sagt, mir ist es wichtig, dass ich Einfluss auf andere habe. Dass andere tun, was ich sage. Ich bin ein geborener Führer und andere sollen mir folgen. Ich weiß immer ganz genau, was andere zu tun und zu lassen haben und ich sage es ihnen auch. Wenn ich nicht den Ton angeben kann, wenn niemand auf mich hört, werde ich wütend oder traurig, je nachdem. Ansehen, Macht, was ist Nummer drei? Ruhm, Wertebildung. Jemand, dem das wichtig ist, der sagt vielleicht, mir ist wichtig, dass ich etwas Bleibendes schaffe. Man muss mir nicht unbedingt ein Denkmal bauen. Meine Werke sprechen für mich. Ein Stück meines Ruhmes soll mich überdauern. Wie der Eiffelturm den Herrn Eiffel oder wie Microsoft Bill Gates. Ich schaffe etwas Bleibendes, fast für die Ewigkeit. Das bringt mir Ruhm ein. Wenn ich das nicht zustande bringe, wenn ich scheitere, dann bin ich mutlos und verzweifelt, denn mein Leben ist dann sinnlos. Ansehen, Macht, Ruhm, das vierte und letzte Geld, Reichtum. Jemand, der auf Reichtum getrimmt ist, der sagt vielleicht, mir ist wichtig, was die Dinge wert sind, was sie kosten. Ich bin, was ich besitze und was ich habe. Und je mehr ich habe, je mehr bin ich. Wertvoll ist, was teuer ist. Mit Geld kann ich mir kaufen, was ich will. Freiheit, Unabhängigkeit, Reisen, Ansehen. Ohne Geld, ohne Besitz bin ich nichts. Und ihr habt wahrscheinlich genau wie ich überlegt, was bin ich denn für ein Typ? Ist gar nicht so leicht zu sagen. Jeder kennt von allem ein bisschen. Bei anderen sieht man das oft genauer als bei sich. Kennt ihr einen Menschen, der für Geld alles tun würde? Vielleicht übertrieben, einen Habgierigen? Kennt ihr einen, dem Ansehen wichtig ist und der das übertreibt und ein Angeber ist? Der Machtbewusste, der manipuliert? oder der über Leichen geht, um sein Projekt fertig zu bekommen. Unser Predigttext fängt mit dem Satz an: Herr, mein Herz will nicht ansehen, nicht Macht. Meine Augen schauen nicht nach Ruhm und nicht nach Reichtum aus. Und ihr habt es gleich entdeckt. Die vier Motivationen, die Habermas angibt, die tauchen genau im Anfang des Psalms auf. Ansehen, Macht, Ruhm und Reichtum. Dieser Psalm hat mich begleitet, seit ich Student in Braunschweig war. Ich sehe uns noch in der Studentenbude sitzen. Ich glaube, ich war etwas älter als sie, aber nicht viel. Und mein Freund Ulrich, ein Württemberger, der auch einen Württemberger auf dem Tisch hatte, hatte mich zu einem Glas Wein eingeladen und er war bei diesem Psalm 131 hängen geblieben. Der hat gut reden, sagt er. Mein Herz will nicht ansehen, nicht Macht. Hatte der doch alles schon. Der war doch König. Wenn ich es habe, ist es doch leicht zu sagen, was ich nicht alles haben will, oder? Damals, an jenem Abend in Braunschweig, fing eine Entdeckungsreise an mit diesem Psalm. Es ist eine längere Entdeckungsreise und sie ist noch nicht zu Ende. Wollt ihr ein Stück mitgehen auf dieser Reise? Zunächst, David sagt, was er nicht will. Darum sind wir ja oft groß, zu sagen, was wir nicht wollen. Wir wollen üblicherweise nichts Unangenehmes. Das ist bei David und bei diesem Psalm anders. Er will genau die Dinge nicht, die uns, wenn Habermas recht hat, doch eigentlich motivieren, das zu tun, was wir tun. Und es klingt in dem Psalm nicht wie ein großartiger asketischer Entschluss, sondern eher wie eine bescheidene Feststellung. Wie wenn jemand, der sagt, nein, danke, das möchte ich nicht. Ich möchte kein Ansehen, keine Macht ausüben, kein Geld und kein Ruhm. Ich gehe nicht um mit Träumen über Dinge, die mir unerreichbar sind. Und ich stimme meinem Freund Ulrich zu. David, du hast gut reden. Hatten dich nicht einige Frauen ganz gern angesehen? Hast du dich nicht gescheut, deine Macht einzusetzen, um Menschen in den Tod zu schicken? Gegen alles Gesetz? Hast du nicht einen Palast gebaut, der heute noch als Davids Palast Maßstäbe setzt? Du willst keine Macht, kein Ansehen, kein Geld. David, du bist ein Machthaber, ein König. Heutige Könige, Kanzler, Präsidenten, die würden nicht so reden wie du. Sind auch keine Musiker, haben auch keine Gedichte geschrieben und keine Lieder getextet. Du bist schon was Besonderes. Aber trotzdem, es fällt uns schwer, dir das abzunehmen. Dein Leben spricht nicht für dich. Und als hätte David unsere Einwände gehört, geht sein Lied weiter. Ich habe mein Herz still gemacht vor dir. Und Frieden ist in meiner Seele. Dieser Satz war an jenem Abend mit Ulrich unsere große Entdeckung in dem Psalm. Ich habe mein Herz still gemacht vor dir. Kann man das einfach sein Herz still machen? Es abschalten wie eine Videokamera oder einen Computer? Nein, einfach geht das nicht. Aber es geht. Zunächst vor dir. Also vor Gott hat der Beter sein Herz still gemacht. Nicht durch meditative Versenkung, nicht durch Selbsterforschung, sondern dadurch, dass er sich als Gottes Gegenüber begreift. David steht nun nicht mehr in seiner Arbeit, in seinem Dienst, in seinen Aufgaben, auch in seinen Liebschaften. Er steht vor Gott. Er sieht sich selbst in die Gegenwart Gottes gestellt. Er nimmt dadurch wahr, dass er nicht auf sich selbst bezogen ist, sondern auf Gott bezogen. Die Seele findet die Ruhe, von der David singt, indem David Gottes gegenüber und Gott David zum Gegenüber wird. Gott und ich. Es ist ein Dialog, zwei Reden, kein Monolog. Gottes Wort, Jesus Christus selbst, spricht mich an. Die Seele findet Ruhe und ich antworte ihm. Gebet ist Antwort der Anrede Gottes. Es geht nicht generell darum, Ansehen, Macht und Reichtum zu verteufeln. Aber im Gespräch mit Gott haben mein Ansehen bei ihm, meine Macht und mein Reichtum nichts verloren. Was wäre das auch für ein Gebet, dass der Vater im Himmel auf meine irdischen Reichtümer hinweisen würde, auf meinen Einfluss auf andere Menschen, auf meine Berühmtheit? Gott gegenüber, im Gegenüber Gottes, sind diese Fragen schon geklärt. Er sieht mich an, darum bin ich angesehen. Die Jahreslosung, Gott ist ein Gott, der mich sieht. In Jesus Christus sind alle Reichtümer verborgen. Und die kann man nicht besitzen, die kann man sich nur schenken lassen. Darum bin ich reich. Der Schöpfer des Himmels und der Erde ist der Ursprung aller Macht. Und er ist mein Papa, da er der Vater von Jesus Christus ist. Kinder müssen vor ihren Eltern nicht angeben, sondern sie können und sie sollen und so dürfen so sein, wie sie sind. Aber dann, ich habe mein Herz still gemacht. Das ist ein aktiver Vorgang. Das ist etwas, was nicht automatisch eintritt. Ich meine, dass wir in Zeiten mit Internet, Stress, Arbeitssucht, Burnout, Zerstreuung und Konsum das wieder ganz neu hören, lernen und hören müssen. Was kann ich aktiv dazu tun, meine Seele still zu machen? Ich war einmal zu einem stillen Wochenende in Gnadenthal. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Und die Erfahrung war, indem alles Äußere still wird, wird der innere Lärm nur umso lauter. Kennt ihr das? Wenn es mal still wird, fängt die Seele an zu sprudeln mit allem Möglichen, was da drin ist. Gott als Gegenüber zu erfahren, bedeutet Stille und Konzentration. Konzentration bedeutet nicht, sich besonders anzustrengen, sondern es bedeutet, diese Mitte wiederzufinden. Wie gut wäre es, wenn wir als Gemeinde, als Christen wieder aus dieser Mitte, aus dieser Stille leben könnten. Gegen alle Krakelerei, gegen alles Laute und gegen alles sich wichtig Nehmende. Welche Erfahrungen macht David, als er sich auf Gott einstellt, als seine Seele still wird? Ein wunderbares Bild malt er uns vor Augen. Wie ein gestilltes Kind, das bei seiner Mutter schläft. Was für ein wunderschönes Bild. Gott, so meint David, stillt nicht unsere Sekundärbedürfnisse, Ansehen, Macht, Geld, Reichtum. Er stillt die tiefsten Bedürfnisse, die wir haben. Nach Nahrung, nach Nähe, nach Geborgenheit. Wenn ich aufhöre, nach meinem Ansehen und meinem Ruhm zu fragen, sondern mich auf Gott einlasse, dann erfahre ich, dass Gott mich so ansieht, wie mich damals bei meiner Geburt meine Eltern angesehen haben, wie dich deine Mama und dein Papa angesehen hat, wie Petra und ich unsere Kinder angesehen haben, als sie uns geschenkt wurden, wie unsere Kinder nun unsere Enkel anschauen, die ihnen und auch uns geschenkt sind. Kein Papa fragt, ob das eigene Kind schöner oder größer oder gesünder ist als andere Kinder. Nein, es ist mein Kind. Es ist mir geschenkt. Wir haben unsere Kinder so geliebt, wie sie sind. Das gilt bis heute. Ebenso schaut Gott uns an, mit den liebenden Augen eines Papas und einer Mama. Er will, dass wir wachsen, dass wir gedeihen, dass wir blühendes Leben werden. Und damit meint er jetzt nicht den äußeren Menschen, der angeber ist und mächtig und, sondern zunächst den inneren Menschen, die Seele oder das Herz. Der innere Mensch ist dazu bestimmt, ewig zu leben. Wie ein Kind bekommt dieser innere Mensch Nahrung von Gott. Da ist ein Kind, das liegt an der Brust der Mutter und trinkt genüsslich. Das ist ein Beispiel für Glaube. Das ist Begegnung mit Gott. Und Gottes Begegnung, den ich ein bisschen von diesem nahrhaften, schmatzenden, erquickenden, schönen hat, ist nicht Gottes Begegnung. Gott ist nicht zuerst Richter, ist nicht zuerst der, der weiß, was wir alles falsch gemacht haben. Und wenn er es weiß, macht es nichts. Der möchte, dass wir trinken, dass wir satt werden, dass wir wachsen können. Der möchte das, was Eltern von ihren Kindern wollen. Der innere Mensch lebt nicht von Macht und Reichtum, der kann nicht angeben. Ein Baby gibt nicht an. Der innere Mensch, das Baby, lebt vom Gegenüber des Papas und der Mama. Das Wort, das Gott zu uns spricht, diese Muttermilch, das Wort, in dem Gott sich offenbart, das, was uns wachsen, blühen und gedeihen lässt, das ist Jesus Christus selbst. In Jesus hören und sehen wir, wie Gott ist. Theologisch gesprochen, Gott offenbart sich uns in Jesus Christus. Menschlich gesprochen, da findest du, was du brauchst, um groß zu werden. Dass der innere Mensch wächst. Jesus verlässt seine göttliche Macht. Er wird ein kleines Kind, unehelich geboren, weit weg von den damaligen Zentren der Welt. Groß geworden mit einem Papa und einer Mama in einer unbedeutenden Kolonie am Rand der Welt. Jesus hat keine Bücher geschrieben, kein Lehrgebäude gegründet, keine Kirche aufgemacht, keine Schule aufgemacht. 3 Jahre als Wanderprediger war er umgeben von Menschen, damals ungewöhnlich Frauen und Männern. Und die hatten einen zum Teil zweifelhaften Ruf. Fresser und Säufer nannten ihn die, die auf Rechte und Ordnung bedacht waren. Fresser und Säufer und Muttermilch, das hat miteinander zu tun. Und schließlich haben ihn diese Ordnungsfanatiker umgebracht. Die große Koalition von Religion und Politik, die immer gut funktioniert, hat hier auch toll funktioniert. Eine kleine Episode im Lärm der Welt. Einer stirbt, der unbequem war. Eigentlich merkwürdig, dass man das heute noch weiß, oder? Für diejenigen aber, die von Gott die Ohren aufgeschlossen bekommen haben, um zu hören, was Jesus sagt, um von dieser Muttermilch zu trinken, für diejenigen bricht in Jesus Christus das Reich Gottes an. Für die, denen Jesus Christus als der Gekreuzigte und Auferstandene begegnet ist, für die ist klar, dass das Urteil, das zu sprechen ist, schon gesprochen ist am Kreuz und wir frei sein können. Wir dürfen leben. Der Papa möchte, dass wir uns vernünftig ernähren und wachsen und atmen und gedeihen und blühen, wie jeder Papa das will. Wie bekommt man diese Ohren, mit denen man das hört? Wir sind wieder mitten in unserem Psalm. Durch das Wort Gottes, durch die Nahrung für den inneren Menschen. Jesus begegnet mir in einem Wort, vielleicht in einer Predigt, in einem Lied, in einem Gespräch, in einem Theaterstück, in einem Gedanken, in einem Film, in einem Gespräch mit anderen Christen. Und nun kann ich mein Herz verschließen oder ich kann meine Seele auf ihn ausrichten. Ich kann mich dem Lärm der Welt weiter aussetzen oder auf diese leise Stimme hören und darauf vertrauen, dass die Seele still wird durch diese Nahrung. Beziehung zu Gott entsteht, wo wir sein Wort hören und es als sein Wort an uns gelten lassen. Wo er zu uns spricht und wir ihn sprechen lassen, auf ihn hören, ihm antworten, seinem Wort folgen. Diese Beziehung, das sagt der Psalm, ist wie die Beziehung eines Kindes zu seiner Mama. Oder wie die des Sohnes, der nach vielen Irrwegen wieder in den Armen des Vaters liegt, völlig verdutzt über die Liebe, die sein Vater ihm erweist, trotz allem, was gewesen ist. Wir sind und wir bleiben Gottes Kinder. Gott gegenüber können wir nur Baby sein, nur Kind sein, abhängig von ihm, von seinem Wort, von der Nahrung, die er uns schenkt und die uns hoffentlich wachsen und gedeihen lässt. Wer sein Herz Gott öffnet, in dessen Herz nimmt Gott selbst Wohnung. Was für ein Geheimnis. Das ist wirklich ein Geheimnis, das Geheimnis des Glaubens. Der Heilige Geist, der die Welt ins Leben gerufen hat, der Geist, durch den Jesus der geliebte Sohn Gottes ist, dieser Geist wohnt in mir und treibt mich, wie Luther sagt. Ja, es ist gut für uns, die wir zum Herrn gehören, ihm zugewandt zu sein von nun an bis in Ewigkeit. Damit endet unser Psalm. Vom Heute geht der Blick in die Zukunft und in die Ewigkeit. Und vom Ich weitet sich der Blick in ein Wir. Gott hat keine Einzelkinder. Ich bin als Kind Mitglied in seiner großen Familie. Ich kann Gott nicht lieben und den Bruder und die Schwester hassen oder ignorieren. Kein Vater und keine Mutter würde das zulassen. Ich bin Gott zugewandt immer in einer Gemeinde, immer gemeinsam mit Brüdern und Schwestern. Gott zugewandt zu sein heißt auch immer, den Menschen zugewandt zu sein. Allen Menschen, ohne Unterschied. Denn wie David unterwegs war zum Tempel, um Gott anzubeten, so sind wir Christen gemeinsam unterwegs zu jenem großen Fest im Himmel, zu dem Gott uns einlädt. Und so wie Gott in meinem und in deinem Herzen wohnen will, so entsteht daraus eine Familie, in der wir alle Brüder und Schwestern sind. Die Liebe und die Wegweisung, die wir von Gott erfahren, die sind wir einander und anderen Menschen schuldig. Helfer zum Blühen, Helfer zur Freude sollen wir sein. Und noch ein letztes. Nein, ein vorletztes. Der Heilige Geist und der gesunde Menschenverstand, die haben viel miteinander zu tun. In diesen manchmal verrückten Zeiten sagt uns der Psalm: Macht euch nicht gegenseitig verrückt und lasst euch nicht verrückt machen. Es ist gut für uns, dem Herrn zugewandt zu sein. Es ist gut für uns, Jesus Christus zugewandt zu sein, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören. Es ist gut, uns gegenseitig zugewandt zu sein, miteinander reden und aufeinander hören. Nur so wird Gerechtigkeit und Frieden wachsen. Und die Liebe wird zur Tat. Und was brauchen wir in diesen verrückten Zeiten mehr als Liebe, die zur Tat wird? Und wenn ihr jetzt ein Amen erwartet, dann seid ihr fast richtig. Aber ich dachte, dieses Zugewandtsein ist eben nicht, dass einer hier vorne steht und predigt und ihr hört das und sagt ein Amen, sondern die reinen Tiere, von denen die Juden sprechen, es gibt die reinen und die unreinen, die reinen Tiere, das sind die, die das wiederkäuen, die das durch sich durchgehen lassen. Manches wird Mist und Dünger, manches wird Nahrung und alles dazwischen, wie das so ist. Ich bitte euch mal 2 Minuten Zeit zu nehmen, wendet euch mal dem vor euch, hinter euch, neben euch zu und sagt ihm einfach mal, was von dem Wort Gottes, von dem Psalm, von dem, was ihr gehört habt, euch wichtig geworden ist. Gott ist Gott des Dialoges, nicht des Monologs. Und ich möchte diese Predigt gerne enden damit, dass ein Stück Dialog entsteht. 2 Minuten Zeit, sagt einander, was euch wichtig geworden ist und was euch gestört hat und was auch immer, was ihr für wichtig haltet. Zeit läuft.